Heute zu Gast die E-Commerce-Unternehmer und Podcaster Alexander Graf von Spryker und Jan Bechler von der Firma Front Row Group.
Man konnte in der Plus-Minus-Reportage, die sie über Temu gemacht haben, also ein bisschen sehen, wie das eigentlich aussieht da in Lüttich. Ich glaube, alleine da landen jeden Tag 10, 20 ja. Flieger, also ja. Große Transportflugzeuge. Das sind dann irgendwie eine Handvoll Zöllner, lass es meinetwegen 50 sein, die dann jeden Tag 100, 200.000 Pakete kontrollieren müssen in einem nicht synchronisierten Zollsystem in Europa. Es ist ein Papierformat in verschiedenen Sprachen. Ja, die Regeln sind gleich. Jetzt zahlen wir den Preis für die fehlende Digitalisierung. Wenn wir jetzt rausfinden würden, jetzt diese Plattform darf jetzt eigentlich nichts mehr nach Europa schicken, das dann einmal zu entscheiden, umzusetzen und zu kontrollieren, dafür haben wir gar nicht die Infrastruktur. Da könnte einfach dann Temu und Co. sagen, dann nehmen wir halt irgendwie den Regionalflughafen Verona. Da dauert es ein bisschen länger, bis dann die Sachen aus Brüssel hingeschickt worden sind, dann machen wir ein halbes Jahr dort weiter. Das ist total, total schwer, aber das ist tatsächlich der Preis, den wir für fehlende Digitalisierung zahlen.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wer OMR schon länger verfolgt, der wird wahrscheinlich beide Herren kennen. Den Alex Graf, schon aus Podcasts über viele Jahre immer mal wieder zu Gast gewesen. Und den Jan Bechler, weil er mir fast seit Tag 1 freundschaftlich geholfen hat, diese Firma aufzubauen und seit Jahren hier im Hintergrund mit unterstützt aus Hamburg. Aber im Hauptjob machen beide was anderes. Der Alex Graf macht Spryker und den Kassenzone-Podcast, aber vor allen Dingen natürlich Spryker. Kein klassisches, sondern ein modernes, sage ich jetzt mal, in Kürze Shop-System, das zuletzt im Bereich von 1 Milliarde Funding eingeworben hat. Allerdings noch zu etwas anderen Zeiten haben wir darüber gesprochen, wie das vielleicht heute aussehen würde. Und der Jan Bechler macht zusammen mit seinen Partnern, dem Tim Ledden und dem Björn Suit, die Front Row Group. Angefangen haben die dreimal mit einem Wein-Startup, später dann mit einer Agentur namens Fink3 und heute nach einem Private Equity Merger, haben wir auch drüber gesprochen, heißt das Gesamtkonstrukt Front Row. Wie dem auch sei, Jan und Alex kennen sich beide aus unterschiedlichen Perspektiven mit E-Commerce sehr gut aus. Der Jan macht auch noch als Podcast-Host den deutschen Amazon-Podcast und guckt halt aus der Agenturbrille, aus der Marktplatzbrille auf ganz viele E-Commerce-treibende Firmen drauf. Und der Alex unterstützt Firmen mit seiner Software und natürlich rund um Kassenzone. Also das Feld war angerichtet, da rücken zwei Menschen an, die das Thema wirklich gut kennen und trotzdem zu ganz anderen Perspektiven kommen auf die zentralen Fragen des E-Commerce. Und das macht Spaß, da verschiedenste moderat vorgetragene, teilweise aber auch leidenschaftlich vorgetragene Meinungen zu hören und dazu auch noch ein Update zu hören zu ihren jeweiligen Firmen, zu ihren jeweiligen Lebenswegen und zum Schluss auch zu ihren Rollen und ihrer Sicht auf OMR. Also vieles dabei. Auf geht's ins große E-Commerce-Update mit Jan und Alex.
Moin zusammen.
Moin.
Moin, moin.
So, wir fangen mal mit Jan kurz an, denn sozusagen, während Alex ja schon sozusagen deutschlandweit als der E-Commerce-Erklärer bekannt ist, ist ja sozusagen deine Reise noch, sagen wir mal, in den letzten Jahren hat nochmal ordentlich Geschwindigkeit aufgenommen. Ihr macht jetzt Front Row, erste Reihe, Group, mittlerweile wie viele Leute?
Wir sind global jetzt 400 Kolleginnen und Kollegen, hier in Europa sind es 200.
Okay, aber das ist nicht nur eure Firma, sondern in Europa ist nur eure Firma?
Also es ist so, ich habe mit meinen beiden Partnern, Tim und Björn, die du ja auch ganz gut kennst, wir haben vor 10 Jahren angefangen, eine Agentur aufzubauen, die hieß lange Fink 3 und hat sich, war sicherlich ein bisschen Glück und gutes Timing, sehr früh um das ganze Thema Amazon gekümmert, als es da einfach wenige andere Agenturen gab. Dadurch konnten wir da, glaube ich, sehr schnell uns so ganz gut etablieren in diesem Markt, sind gut gewachsen. Und über 10 Jahre immer unabhängig gewesen, immer wenn andere größere Agenturnetzwerke sich gemeldet haben, haben wir immer gesagt, ist überhaupt kein Interesse, wir fühlen uns so in dieser Unabhängigkeit total wohl und wollen das gerne unternehmerisch weitermachen. Und dann war es so, dass ich vor 3 Jahren ich Kontakt mit 2 Brüdern aus New York gekommen habe. Wir haben uns über LinkedIn tatsächlich kennengelernt, Matt und Alex, die in den USA einen Amazon, ich sag mal, Dienstleister aufgebaut haben. Fortress Brand hieß der zu der Zeit, relativ groß auch. Und da ist dann so nach und nach die Idee entstanden, diese beiden Firmen zusammenzulegen, unterstützt von einem Private Equity Fonds aus Miami, Travis Partners, mit dem Ziel, eine globale Gruppe von E-Commerce-Dienstleistern aufzubauen. Wir haben bestehen mittlerweile aus 5 Firmen, die wir gekauft haben, die jetzt seit letztem Sommer alle unter der Marke FrontRow firmieren.
Okay, das heißt, euch gehören dann auch so und so viel Prozent an dieser Gesamtfirma?
Genau, also typischerweise ist das ja so in so einem Private Equity Buy-and-Build-Konstrukt, du verkaufst 100% der Anteile an deiner Firma. Aber der Private Equity hat ein Interesse, die Gründer an Bord zu behalten. Und ehrlicherweise, uns war total wichtig, das jetzt nicht als einen Exit zu verstehen, sondern eher nochmal als so ein Sprungbrett, um nochmal so andere unternehmerische Potenziale damit irgendwie erreichen zu können. Und deswegen haben wir einen Großteil des Kaufpreises eben auch direkt gewandelt in Anteile an dieser neuen Gruppe. Von daher, wir sind jetzt nicht exklusiv an dem Europageschäft beteiligt, sondern einfach an dieser globalen Gruppe.
Okay, man muss auch mal sagen, ihr habt jetzt eine Glückssträhne gehabt, also ihr habt vor 10 Jahren das richtige Timing gehabt, auf Amazon zu setzen. Ihr habt dann, glaube ich, den Private Equity Deal eingetütet, einen Tag bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach, ja, nachdem sich ja dann die Welt stark verändert hat irgendwie, die Zinswelt insbesondere und auch die E-Commerce-Welt später.
Und wir haben auch Glück gehabt, ehrlicherweise muss man auch sagen, weil die ganze Pandemie jetzt für E-Commerce mal zumindest nicht nachteilig war und dafür gesorgt hat, dass einfach viele Kunden nochmal den Drang stärker verspürt haben, sich so ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen und das eben nicht aus sich heraus selber konnten, sondern sich dafür Partner gesucht haben und das durften halt in einigen Fällen eben wir sein.
Wobei man auch sagen muss, Glückssträhne ist das eine, ihr hattet aber auch vorher ein Business, ein Wein-Startup gemacht, auch zu dritt, und das hat nicht funktioniert.
Genau, unsere erste Gründung, Navinum, war auch ein Marktplatz, und zwar ein Marktplatz für Weinhändler, so klassisch VC-finanziertes E-Commerce zu der Zeit, 2012 war das. Und das hat nicht funktioniert. Das ist jetzt irgendwie nie pleite gegangen, aber es ist auch jedem Businessplan immer sehr weit hinterhergelaufen. Und dann haben wir irgendwann für uns die Entscheidung getroffen, auch gemeinsam mit den VCs, das nicht weiter zu verfolgen, haben das in so einen Winterschlafmodus überführt und haben uns dann so überlegt, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber es klappt ja eh nur 1 von 10 Startups. Also müssen wir noch 8 gegen die Wand fahren, bevor dann das 10. klappt. Aber wir 3, wir machen auf jeden Fall weiter. Und dann war es eigentlich so, dass wir gedacht haben, wir nehmen uns jetzt mal so ein bisschen Zeit, um uns irgendwie zu überlegen, was so das nächste Venture ist. Und in der Zeit machen wir einfach ein bisschen Online-Marketing, Freelance-Beratung. Und das war dann so, als sich das so rumgesprochen hat, sind wir einfach überrannt worden mit Anfragen. Und weil wir eben schon diese Erfahrung hatten, zumindest zu versuchen, einen Marktplatz aufzubauen, waren relativ viele Anfragen dabei von Firmen, die irgendwie ein Interesse daran hatten, diesen neu entstehenden Amazon-Marktplatz für sich zu erschließen. Und dann haben wir immer gemerkt, wir kommen gar nicht dazu, drüber nachzudenken, wie man jetzt noch über ein neues Geschäftsmodell nachzudenken. Und immer haben wir gesagt, okay, dann ist vielleicht, hat das neue Geschäftsmodell uns gefunden. Und wir machen jetzt eine Agentur.
Sag mal ein paar Eckdaten zu dem Deal, den man teilen kann. Also ihr habt es verkauft dann irgendwie oder diese Private Equity Sache angefangen. Da war die damalige Fink 3 wie groß?
Wir waren so 160 Kolleginnen und Kollegen zu der Zeit. Ich glaube, wer sich mit der Agenturwelt auskennt, der weiß, dass man Ich glaube, einen Umsatz von so 100.000 Euro pro Kopf sollte man schon erzielen als Agentur. Und
Alex, Nick, du hast ja auch schon mal eine Amazon-Agentur verkauft oder zumindest mitverkauft. Ist das korrekt so, würdest du auch sagen?
Ich weiß, für was wir sie verkauft haben. so viele Leute waren das. War das der, ja, so, also die Größenordnung kommt, glaube ich, gut, okay. gut hin. Ja. Es war kein Tech-Business, da macht man ja 500.000 bis 1 Million pro Mitarbeiter.
Ja. Genau.
Und also 100.000 pro Mitarbeiter bei 160 Leuten, okay.
Und ich glaube, als Agentur
16 Millionen.
Uns war immer wichtiger, dass wir eine höhere Profitabilität haben als so die durchschnittliche deutsche Werbeagentur. Also wir haben immer versucht, so 20% plus schon zu haben.
Und das schafft man in dem Business auch?
Das ist machbar, wenn du dir jetzt nicht zu viel Overhead aufbaust. Bei uns ist es dann auch so, dass wir mittlerweile schon auch relevantes Subscription-Revenues haben, weil wir auch eine eigene BI-Lösung für Marktplätze aufgebaut haben. Und das hat dann natürlich auch andere Margenprofile.
Also nehmen wir mal an, wir reden jetzt von einem Ergebnis, von was ihr damals hattet, vielleicht von so 2-3 Millionen. Alex Graf, was würdest denn du sofort schätzen, was, wenn du es liest, was ist das für eine Unternehmensbewertung?
Also deutlich achtstellig immer noch. Sozusagen, wenn man es in der Hochphase verkauft hat, kann es sogar noch höher gewesen sein.
Also das wären ja 10 Millionen, also können auch 20 oder 30 sein.
Genau, ja.
So irgendwas zwischen 20 und 30.
Mindestens, ja.
Okay.
Du hast gesagt, Alex ist der E-Commerce-Erklärer. Da.
Aber nicht der echte M&A-Erklärer. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, als wir das damals gemacht haben, dieses Amazon-Business, da gab es ja, als ihr angefangen habt, da auch so vor 10 Jahren, da gab es einen richtigen Run der Marken. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, eigentlich macht es für wenige Marken Sinn, sich langfristig ins Bett zu legen mit Amazon, weil man sich so abhängig macht und im Auktionsprinzip so ausgequetscht wird von Marktplätzen. Also es ist gar keine Kritik am Amazon, sondern so funktioniert die Plattformökonomie, dass dann viele der Marken dann irgendwann gesagt haben, naja, also war irgendwie schön die ersten Jahre mit Amazon, weil eigentlich wäre es cooler, wenn wir die 20% Umsatz dort nicht machen, weil damit verdienen wir gar kein Geld mehr. Hat sich das geändert in den letzten Jahren?
Also wenn ich auf unsere Kunden gucke und nur für die kann ich ja sprechen, da würde ich sagen, für die ist das alle ein wachsender Kanal und es ist auch ein total profitabler Kanal. Jetzt gab es ja neulich vor 2-3 Wochen so eine Oliver Wyman-Studie, die irgendwie gesagt haben, glaube ich, über 45% von jedem Euro würden am Ende bei Amazon landen, über die unterschiedlichen Fees und Advertising und Logistik und alles, was dazugehört. Das kann bei vielen Kunden so sein. Das muss aber nicht so sein, wenn du es entweder selber gut beherrschst oder wenn du einen guten Partner dabei hast. Also du kannst diesen Kanal schon extrem effizient bespielen. Ich stimme dir aber total zu. Was wir schon sehen, ist ein klarer Trend von Marken raus aus dem Vendor-Business, wo du ja an Amazon verkaufst und immer härteren Preisdiskussionen mit Amazon sicherlich ausgesetzt bist, rüber in das Seller-Geschäft. Also wo du tatsächlich ja nur über den Marktplatz verkaufst an Endkunden und einfach viel mehr Gestaltungsmöglichkeit hast, was Preise angeht, was Produkte und Sortimentsgestaltung und Co. angeht. Und deswegen, ich verstehe das Risiko. Ich glaube nicht, dass es über alle Kunden jetzt stark ausgeprägt ist, aber es ist fairerweise, es ist genau der Grund, weshalb wir nie uns selber als Amazon-Agentur bezeichnet haben, sondern immer gesagt haben, wir sind eine Multi-Marktplatz-Agentur.
Welche Marktplätze service denn noch?
2 Dutzend, also hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Kategorie du bist. Ne? Ob das Zalando ist, wenn du Fashion machst, ob das Mediamarkt Saturn ist oder Otto für Consumer Electronics. In den USA machen wir viel auf Walmart. Wir machen tatsächlich, für mich selber immer noch so ein bisschen überraschend, viel auf eBay. Also ist für viele unserer Kunden irgendwie ein Kanal, der trotzdem noch ganz okay funktioniert. Im Ausland sind es Plattformen wie Mano. Wir machen viel auf Rewe für Kunden aus dem FMCG-Bereich. Also es ist schon ein relativ breites Set an Marktplätzen.
Und Amazon sind dann irgendwie 70% oder 60% von eurem Gesamtvolumen?
Ich glaube, von unserem Gesamtvolumen ist es ja, über 70%. Das kann man sicher sagen. Aber für viele unserer Kunden ist es schon so, dass die anderen Marktplätze auf noch kleinem Niveau, aber schneller wachsen.
Ich möchte nur mal eine Frage zu stellen. Vor 10 Jahren, wenn wir in dieser Gruppe gesessen hätten und man sich gefragt hätte, wir haben jetzt eine coole Produktidee, wir wollen jetzt, keine Ahnung, iPhone-Hüllen machen oder irgendwelche Notizbücher, dann wäre ja Amazon ganz klar der Weg der Wahl gewesen und gesagt, komm, da können wir jetzt irgendwie zusammen reich werden mit irgendeinem Dropshipping. Produkt. Ist das immer noch so? Also, oder wenn wir jetzt heute uns neu entscheiden müssten, und wir sind jetzt ja älter geworden, wir würden jetzt wahrscheinlich irgendwas mit Kaffeetassen machen oder sozusagen einfacheren Produkten, Kinderwägen oder sowas. Würdest du sagen, ist immer noch so eine Goldgräberstimmung oder ist es einfach fast unmöglich geworden? Weil ich hatte ja in dem Podcast, den wir zuerst mal aufgenommen hatten, hatte ich mal irgendein Zitat von Kawai gesagt, das ist auch schon 8 Jahre.
Ja, damals.
Da hat er quasi, Jörg Kundrat hat ja da damals gesagt, hey, jeder Verkauf, den ich nicht bei Amazon mache, sondern im eigenen Online-Shop, das ist ein Scheißverkauf, weil der sorgt dafür, dass mein Ranking sinkt. Also so eine Euphorie war da damals. Heute würde ich sagen, naja, irgendwie der eigene Online-Shop wäre vielleicht doch nicht so doof gewesen. Also wenn du da so raufschaust und du bist ja da operativ richtig tief drin, also könnten wir euphorisch mit unserem Kaffeetaffen-Business auf Amazon starten?
Also es ist total schwierig, wenn du heute keine Marke hast und so komplett neu in den Markt gehst, weil es gibt einfach kaum noch Produktbereiche, die nicht schon besetzt sind. Der ganze Wettbewerb auf der Plattform ist halt viel höher geworden. Früher reichte es ja, wenn du gute organische Sichtbarkeit hattest auf Amazon. Da konnte man schon richtig gut Umsatz mitmachen. Das ist ja seit Jahren vorbei. Also ohne Advertising bekommst du da gar keine Sichtbarkeit mehr. Das heißt, es ist jetzt für so die Glücksritter, die du so ein bisschen beschrieben hast, ist das auf jeden Fall, funktioniert das nicht mehr in der Form, wie es vor vielen Jahren noch funktioniert hat. Trotzdem, für große Marken, zumindest die wir sehen in unserem Kundenportfolio, ist es nach wie vor für die meisten der wichtigste Online-Sales-Kanal und nach wie vor ein total profitabler. Was ja nicht heißt, dass viele von denen trotzdem auch versuchen, mehr Traffic in den eigenen Online-Shop zu bekommen. Aber wir wissen eben auch alle, dass das total schwierig ist, weil Amazon so viele Login-Effekte hat, weil Amazon die Standards an Kundenservice, an Logistik und alles so hoch gesetzt hat, dass es einfach, dass alle Konsumenten da draußen auch ein Stück weit versaut sind und in irgendeinem Online-Shop, wo sie noch nie waren, wo sie keinen Account haben, wo sie im Zweifel 5 Tage aufs Produkt warten müssen, einfach keinen Bock drauf haben.
Außer bei Temu.
Ja, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen ins E-Commerce-Game, also Jan ist jetzt klar, ist jetzt sozusagen Europachef von der Plattform, also von Front Row, 400 Leute. Wie viel Umsatz macht die ganze Plattform jetzt?
Die ganze Plattform wird dieses Jahr irgendwo so um die 400 Millionen machen. Da denkt man jetzt, wie geht denn das als Agentur mit 400 Leuten? Das geht natürlich nicht. Das geht deshalb, weil wir in den USA ein anderes Geschäftsmodell haben als klassische Agentur. In den USA gibt es die Möglichkeit zu sogenannter Exclusive Distribution. Das heißt, da kannst du als Marke exklusive Vertriebsrechte an einen Partner geben und dann darf auch nur der deine Produkte auf einem bestimmten Kanal verkaufen. Ist in Europa de facto nicht möglich. Und in den USA ist es so, dass wir für viele Marken, mit vielen Marken solche Vertriebsrechte haben und deren Produkte tatsächlich kaufen.
Zum Beispiel, also, was für Produkte macht ihr da?
Zum Beispiel, also wir machen ganz viel so im FMCG-Bereich. Vella ist ein Kunde von uns. Wir haben eine Reihe von L'Oreal, Procter & Gamble-Kunden.
Ach, deren Produkte ihr dann wirklich selber da?
Ja, genau.
Und da kriegt ihr dann eine Provision für?
Wir kaufen die Ware und wir verkaufen sie. Hoffentlich teurer, als wir sie eingekauft haben. Warum ist das für Marken interessant? Du nimmst Amazon für dich raus, also du musst nicht mehr mit Amazon irgendwie die harten Preisverhandlungen führen. Du hast aber als Marke auch nicht die ganze Komplexität, die so ein Seller-Business mit sich bringt. Du hast weiter einen Partner, also du hast quasi eine Retail-Beziehung, aber nicht mehr mit Amazon, sondern mit uns. Hast einen Partner und wir verkaufen dann über unseren Account, aber in einer extrem engen Abstimmung mit der Marke, sodass die Marke auch sicher sein kann, dass es alles 110% brandsafe, da passiert nichts, was nicht mit denen abgestimmt ist.
Und warum geht das in Europa nicht?
Weil in Europa Kartellrecht das nicht zulässt.
So, okay. Also, und damit macht ihr dann irgendwie den Großteil der 400 Millionen, sind dann irgendwie am Ende.
Auf jeden Fall den größeren Teil des Umsatzes ist ein Handelsbusiness, das natürlich andere Margen hat als ein Agenturgeschäft, aber das natürlich anders skaliert als Beratungsgeschäft, weil du halt nicht so viel zusätzliches Personal brauchst, um stark zu wachsen.
Okay, ganz kurzes Update mal aus dem Operativen bei Alex, weil du machst ja auch neben den verschiedenen Podcasts auch noch ein Business und zwar kein kleines. Als du das letzte Mal hier warst, da sprachen wir, glaube ich, über Finanzierungsrunde, so, da hatte ich spekuliert, es könnte sich um eine Milliardenbewertung handeln. Spryker, also eine E-Commerce oder im weitesten Sinne E-Commerce Shop-Software-Lösung, wirst du wahrscheinlich jetzt gleich sagen, ist es nicht mehr, aber war es mal.
Genau, der hat auch 2014 gestartet, also es geht alles immer so auf zehn Jahre zurück hier offensichtlich. Als wir gestartet waren, war ja so ein bisschen das Versprechen gegenüber den Kunden, hey, wenn du so werden willst wie Zalando oder ein ASOS, dann brauchst du halt auch eine Software, die das ermöglicht und bei der es nicht nur darum geht, einen Onlineshop anzumalen. Das hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, also wir sind sehr global geworden, haben da hunderte Kunden aus verschiedenen Kontinenten und der Fokus hat sich deutlich Richtung B2B verschoben. Das heißt zwar nicht, dass wir keine B2C-Kunden mehr machen, aber da eher die komplexeren Cases, also große FMCG-Plattformen zum Beispiel, Aldi betreuen wir relativ viel, Metro zum Beispiel, Rico, auch so ein paar Automotive-Kunden betreuen wir. Und die haben halt sehr, sehr komplexe E-Commerce-Herausforderungen. Da geht es gar nicht um irgendwie den besten Online-Shop, sondern dann geht es darum, ein sehr komplexes transaktionales Business, so ein Request-for-Quote-Prozess digital abzubilden, der bisher vielleicht manuell gelaufen ist über irgendeinen Außendienst, der jetzt aber über Plattformen laufen muss. Und da geht es halt mehr als um ein Produkt in den Warenkorb legen und das versenden, sondern es geht um Preisverhandlungen online, es geht um die Einbindung von verschiedenen Standorten bei Make-to-Order-Produkten. Und da haben wir uns in den verschiedenen Rankings bei den Analysten ganz nach vorne geschoben. Und vor ein paar Jahren haben wir dann entschieden, auf diese Kompetenz B2B noch ein Marktplatzgeschäft draufzubauen. Das heißt, wenn man selber einen Marktplatz werden möchte, dann gibt es wenig Optionen technisch, die du heute nutzen kannst, um das zu machen. Das kannst du dann mit Spryker machen. Da ist unser großer Wettbewerber aus Frankreich natürlich Miracle. Aber danach wirst du dann schon relativ lau. Das Lüftchen im B2B-Bereich sind wir da mittlerweile führend. Und klar, das hat sich verschoben. Es ist anders, als wir das 2019 hier in diesem Podcast besprochen haben. Das war damals auch noch gar nicht die Runde mit TCV, sondern mit OnePeak. Ich glaube, da waren wir kurz nach der OnePeak-Runde. Es war so eine 50-Millionen-Runde oder eine 50-Millionen-Bewertungsrunde. In dieser Größenordnung ging es da gerade los. Aber wir profitieren da total davon, dass sich auch im B2B-Bereich mittlerweile viele Prozesse hart digitalisiert haben oder auch zunehmend digitaler werden, dass dort auch das ganze Thema Wettbewerb zunehmend globaler wird und es halt darum geht, wer ist jetzt irgendwie der schnellste B2B-Anbieter, wenn jetzt jemand 50 Tonnen irgendwie Palettenholz kaufen will. So, wie erreichst du den, bei welchem digitalen Kanal? Da geht es jetzt vielleicht gar nicht so darum, wie gut ist der bei TikTok, bei Amazon aufgestellt. Aber so hat sich diese Plattform dann entwickelt. Wettbewerber sind immer noch ganz klar SAP, Salesforce, Commerce auf so einer globalen Ebene. In anderen Märkten gibt es noch ein paar andere
Lokalitäten. Ich meine, ab und zu sind wir mal über WhatsApp in Kontakt und schreiben mal dies und das und dann kriege ich von dir WhatsApps, ich bin hier gerade irgendwo im Middle East unterwegs auf einer großen Messe in Saudi-Arabien und so, das musst du dir mal angucken, was hier los ist und also sozusagen deine Kunden sind mittlerweile scheinbar überall.
Das stimmt, weil es auch wenig globale Commerce-Lösungen gibt. Wenn du jetzt in Indien anfängst, du willst jetzt einen Marktplatz bauen, du brauchst irgendeine B2B-Lösung, du willst jetzt vielleicht nicht mit einer lokalen Agentur arbeiten, was in Indien unter anderem noch irgendwie der Standardweg ist, dann öffnest du dann auch irgendwie den Gartner Magic Quadrant oder holst irgendeine Forrester-Analyse oder holst du irgendeine Spezialanalyse von McFadden zum Thema Marktplätze und dann taucht halt unser Name in der Regel auf in den Top 3. Und dann werden wir angerufen. Das überrascht mich natürlich genauso, wenn da jetzt irgendjemand aus Chile uns anruft und dann irgendwie ein Betonwerk da irgendwie so
kommt. Komm vorbei.
Das ist genauso, abstrus sozusagen für mich, wie das jetzt für dich wirkt. Ja, so. Aber es ist tatsächlich so, dass das passiert so. Und das Geschäft machen wir natürlich dann mit Partnern vor Ort, die dann helfen, das zu implementieren. Aber für mich als sozusagen Dauerpodcaster da mal hinzufahren und mal sich darüber zu unterhalten, hey, wie verkaufst du eigentlich Beton in Chile und was kostet dir ein Krankenhaus? Das ist halt auch eine Frage, die ich halt gerne stelle.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, Abonnenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, was man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast.
Und ich meine, Bewertungsfragen haben sich natürlich auch bei euch wahrscheinlich jetzt irgendwie nochmal verändert, aber so operativ, das Business ist weiter gewachsen all die Jahre?
Das ist operativ gewachsen. Wir hatten natürlich in diesen Hyper-Growth-Phasen immer das Ziel, so 100% im Jahr zu wachsen. Da ging es ja nicht so sehr um Profitabilität, sondern ein schnelles Wachstum. Es hat sich jetzt gedreht, also diese sozusagen klassische Rule of 40 ist wichtiger geworden. Man sozusagen fällt dann in den Wachstumsraten eher in den zweistelligen Bereich, aber es ist immer noch so gut zweistellig, in dem wir da unterwegs sind. Aber müssen natürlich auch nachweisen, dass wir da Profitabilität erreichen können, um attraktive Bewertung zu erzielen. Wir hatten das Glück, dass wir nach der Runde, die wir mit TCV gemacht haben, keine weitere Runde gemacht haben. Das heißt, wir sind immer noch im dreistelligen Millionenbereich bewertet und haben da bessere Chancen als einige unserer Wettbewerber auch in diese, sozusagen, dass diese Bewertungen gut vom Markt angenommen werden, dass auch übertroffen wird. Wenn du in der Hype-Phase, das war so 21, 22, dann zu virtuellen Milliardenbewertungen Geld aufgenommen hast, dann hängt das so ein bisschen wie ein Klotz am Bein jetzt rum, sowohl was das Incentive für deine Mitarbeiter angeht, als auch für die nächste Finanzierungsrunde, weil du auf jeden Fall eine Downround haben wirst. Und dieses Problem sind wir jetzt nicht reingelaufen. Das fanden wir 2022 irgendwie noch blöd. Ja, da haben irgendwie andere Milliardenbewertungen erzielt. Mittlerweile ist das ein Vorteil. Das kriegen wir auch gespiegelt aus dem Finanzmarkt. Aber klar, die Art, wie man wächst und wo man wächst, hat sich geändert. Also mehr Fokus, auch regionaler Fokus.
Und eine faire Bewertung liegt jetzt dann trotzdem im Bereich von knapp unterhalb von einer Milliarde oder liegt die eher bei einer halben oder was würdest du jetzt sagen, was kann man da sagen?
Also eine faire Bewertung wird sicherlich über eine halbe Milliarde liegen. Je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, wenn wir jetzt ein paar erfolgreiche Börsengänge generell am Markt sehen, kann sich das Sentiment auch sofort wieder ändern und dann bist du deutlich über den Milliardenbereich. Aber klar, du musst nachweisen, dass du ein gutes Business machst. Du musst nachweisen, dass du profitabel Kunden erreichen kannst, dass irgendwie die Marketingaktivitäten du machst, die Messen, die du besuchst, wie zum Beispiel die OMR, dass die auch funktionieren, dass du für die Kunden irgendwie ein Problem löst. Und auch da merken wir natürlich global, wir reden ja mit riesigen Konzernen, große Unsicherheiten. Ja, also den Unternehmen fehlt es nicht an Geld, sondern die Unternehmen sozusagen müssen jetzt unter Unsicherheit entscheiden. Du hast die Wahl in den USA, das sind Extreme, du hast die Kriege, du hast immer noch ein Inflationsrisiko und viele wissen gar nicht genau, wo geht die Reise hin in den nächsten 1 bis 2 Jahren, in welche Märkte müssen sie aktiv sein, welche Plattformen wollen sie investieren, wollen sie jetzt erstmal wieder ein bisschen sparen oder wollen sie irgendwie ein neues Greenfield-Business aufbauen, das kriegen wir auch zu spüren, das übersetzt sich dann einfach in längere Sales-Cycle und da musst du halt genau aufpassen, wo investierst du, mit wem redest du, wie viel Aufwand gibst du jetzt in bestimmte Deals rein, um das mit den Partnern zu lösen. Und diese Unsicherheit ist tatsächlich global zu spüren. Die gibt es in Riad ganz genauso wie in Chicago und ganz genauso wie in Frankfurt. Also es gibt kein aktuell, um zurückzukommen auf deine WhatsApp-Reise-Andeutung, es gibt momentan wahrscheinlich außerhalb von Indien jetzt gerade kein Happy Place. So, Indien ist gerade so ein kompletter Outlier, weil die es geschafft haben, ihre Binnenwirtschaft irgendwie so anzukurbeln, dass sie sich komplett entkoppelt von der Weltwirtschaft gerade fortbewegen. Wir haben, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 100 Flughäfen gebaut, nächsten 10 nochmal 150. Weitere kommen dazu, aber andere Orte auf der Welt haben genau den gleichen Pessimismus, den man hier in Deutschland auch spürt. Es gibt da jetzt sozusagen nichts, wo man sich da rausholen kann. Also man kann immer noch natürlich temporär das Risiko mitigieren, weil wir sind ja global unterwegs so. Es gibt immer noch Märkte, die ein bisschen besser laufen. Aber wenn du mit einem globalen Unternehmen redest, was du sowohl in Südamerika als auch in Nordamerika als in Europa in Indien verkaufst, die hängen quasi drin in dieser Unsicherheit. Das merken wir schon.
wir sprechen auch ein bisschen darüber, weil die Frage so ein bisschen im Raum steht, ändert sich gerade denn generell unser E-Commerce-System? Also das wir jetzt jahrelang gekannt haben, Amazon ist da so die Superplattform und alle versuchen da irgendwie mitzumachen und ansonsten E-Commerce wächst mehr oder weniger oder wuchs massiv und dann trotzdem noch ein bisschen weiter. Jetzt seit einiger Zeit ist das nicht mehr so und man hat das Gefühl, so dieser ganze E-Commerce-Bereich, der verschiebt sich. Weiß nicht, wer will anfangen? Wie ist eure Sicht darauf?
Ich würde mit einem Zitat anfangen, das war nämlich der Titel sozusagen des Beitrages unseres letzten Podcasts. Der heißt nämlich, Zalando und About You müssen sich wegen Amazon gerade keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist richtig, aber es kommen jetzt die ganzen Chinesen in den Markt. Ich finde sozusagen, dass Amazon im Retail-Bereich, also wie finde ich dort Produkte, wie kann ich einkaufen, hat sich halt null weiterentwickelt. Wird für mich als Kunde immer unattraktiver. Und deswegen hatten wir das damals gesagt. Ne? Du hast eine mega Chance mit einer Nischenlösung, also in einer Kategorie deutlich besser zu sein als die Amazon Experience. So, und da kommen jetzt auf einmal Plattformen, die Kunden schon mitbringen, wo die Kunden sind und unsere komplette Logik auf den Kopf stellen. Mir hat letzte Woche jemand so einen Funnel geschickt, wie Google quasi das veränderte E-Commerce dargestellt hat. Und vor ein paar Jahren hat Google angefangen zu sagen, guck mal, das ist die Funnel-Lösung. Hier vorne gibt es die Kundenakquise, da wirbt man den Kunden, dann macht man den so ein bisschen, hält man so ein bisschen mehr Laune, dann konvertiert man den, dann macht man After-Sales. Der klassische E-Commerce-Funnel, mit dem wir aufgewachsen sind. Und dann hat Google irgendwann gesagt, nee, das ist so eine Acht, also ein Unendlichkeitszyklus. Ja, den muss man die ganze Zeit bespielen. So, und dieser Funnel scheint jetzt auch gegen ein Ende zu laufen, weil jetzt kommen Plattformen in den Markt wie Temu, Shein, TikTok Shop, Kavi, da sind die Kunden schon. Das heißt, man kann die gar nicht mehr über Google und Meta gewinnen, man muss sie dort bespielen.
Man kann von dir jetzt ein geflügeltes Wort, das so ein bisschen ausdrückt. Du hast vor kurzem eine Podcast-Folge bei Kassenzone gesagt, Google sei wie AOL, nur ohne die Disketten.
Ja, genau. Und genauso wirkt es gerade, wenn man sich anschaut, was Google macht mit seinen großen Retail-Teams, da noch ein bisschen, hier nochmal einen Gutschein für Philipp, um ein bisschen OMR-Werbung zu schalten, hier nochmal einen kleinen Rabattcode für Jan, um nochmal zwei Amazon-Kunden zu gewinnen. Hilflos. Google ist wirklich hilflos.
Wirkt das auch so für dich an?
Nee, also ich sehe das schon anders. Ich würde aber auch so ein paar anderen Thesen widersprechen. Ich bin deutlich weniger bullish, was Temu angeht, als du es, glaube ich, bist, als ich es jetzt auch so aus deinen letzten Posts oder Podcasts so entnommen habe. Ich glaube, da kann viel passieren. Ich glaube aber, es ist im Moment, wird denen viel zu viel zugesprochen. Was wir da im Moment sehen, ist, klar, die haben in kurzer Zeit, sind die richtig groß geworden, aber das hat sie einfach auch richtig viel Geld gekostet. Was man wirklich sieht, ist, die haben sich in den letzten anderthalb Jahren vermeintlich unprofitable First Sales eingekauft, weil sie einfach wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, um Leute in die App zu holen, um da Produkte zu verkaufen, die zumindest mal teilweise subventioniert waren am Anfang. Ob es jetzt immer noch so ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall fehlt, glaube ich, der Beweis, dass es Temu gelingt, Nutzer zu re-engagen. Ja, also dass es wirklich gelingt, die Leute in der App drin zu halten und dann ohne erneut sie sich bei Meta teuer einkaufen zu müssen.
Oder bei Google oder wo auch immer.
Dass sie automatisch wieder in die App kommen. Ich finde, Pip hat das jetzt so in einer der letzten Doppelgänger-Folgen so ganz, ganz gut auseinandergenommen. Ist ja relativ schwer, weil die einfach sehr wenig Zahlen preisgeben. Aber es sieht zumindest mal so aus, dass die App in bestimmten Märkten jetzt schon nicht mehr wächst und dass App-Nutzung da eher rückläufig oder stagnierend ist, obwohl immer mehr Geld ausgegeben wird. Und dann ist das halt kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ne? Also sich hinzustellen und sagen, hier gibt es ein richtig günstiges Produkt, das du irgendwie kaufen kannst. Du machst als Temu daran 50 Cent Marge, gibst aber 3 Euro bei Meta aus. Das ist erstmal kein
Verlust. Also okay, Argument verstanden. Alex hat den Kopf geschüttelt.
Weil es nicht stimmt. Also sind die Kohortenanalysen, gibt es ja schon offiziell und die Kohorten sind einfach deutlich besser und stabiler bei Temu, als sie das vorher bei Wish waren. Sie sind sogar stabiler, als sie in der Target-App oder Walmart-App sind. Ja, es stimmt natürlich, dass sie jetzt noch investieren und die Kunden erstmal natürlich kaufen müssen. Deswegen ist natürlich das Spend bei Meta und Google noch gut. Also es wird ein gutes 24 auch bei Google und 25 dank Temu und Shein und TikTok kauft ja auch teilweise seine Leute da ein.
Also aber zum Teil 10% des Umsatzes habe ich gesehen bei Meta kommt von chinesischen Apps oder so.
10% des US-Werbeerlöses, also quasi nicht Meta global, aber US, das kann schon sein. man, es reicht ja quasi, wenn man sich die sozusagen die Mutter-App anschaut, sozusagen von Pinduoduo, die in China.
Die Firma hinter Temu.
Das ist die Firma hinter Temu und in China sozusagen tritt jetzt Pinduoduo auf, die ist hinter Alibaba, also hinter Taobao und Tmall.com mittlerweile klare Nummer zwei, sozusagen hat ungefähr 30% des chinesischen E-Commerce-Marktes sich fast mittlerweile vereinnahmt. Die Spends, die sie hier machen, die 3-4 Milliarden, verdienen sie halt locker auf Quartalsebene, sozusagen können sich das sehr, sehr lange leisten und diese dort sind sie ja auch einer der Hauptdistributionskanäle für die großen Marken, auch für den Apple und andere. Das werden sie ja auch schaffen. Also ich glaube, man darf das halt nicht quasi in die gleiche Schublade stecken wie so ein Wish oder andere sozusagen schnell gewachsene Apps, die dann das schaffen, nicht schaffen, den Kunden zu retainen. Aber sie schaffen es heute schon mit diesen Billigprodukten, die es fairerweise bei Amazon ganz genauso gibt, die haben die gleichen Produkte oder zum Großteil die gleichen Produkte, schaffen sie es, die Kunden in dieser App zu halten, besser in der App zu halten als das andere schaffen, mit für uns sozusagen fragwürdigen Methoden, mit dem kleinen Glücksrad, mit dem Gewinnspiel, mit der sozusagen 100 Mitteilungen am Tag, bitte kauf das nochmal in den Warenkorb, leg das nochmal in den Warenkorb. Also die Aktivität ist höher und damit sparen sie natürlich Geld in der Akquise. Dass sie heute noch drauf zahlen für jeden Kauf, steht außer Frage. Dass sie aber in dem System, wie sie die Supply Chain orchestrieren, indem sie sich nicht relativ teure Lager leisten, die ja quasi in Amazon-Preisen mit drin sind, weil die Ware ja irgendwie vor Ort ist, weil sie morgen dann bei dir zu Hause ist, dass sie da ein deutlich höheres Innovationspotenzial haben als andere Apps. Das ist für mich total klar. Und ich glaube, es ist falsch, sozusagen das abzuschreiben, während sie in China den alten Modellen, ja, dem JD.com, quasi in Amazon China sozusagen so krass den Rang abgelaufen haben, steht für mich erstmal außer Frage, dass eine Art Temu, ob es dann Temu ist oder ein anderer Anbieter, das können wir gleich noch diskutieren, auch im Zuge von TikTok-Shop, ist für mich außer Frage, dass das alte Modell, bei dem Plattformen darauf angewiesen sind, bei Meta und Google den Traffic einzukaufen und dann zu konvertieren, dass das jetzt vor einem Wandel steht. Und diese Zahlen, auch diese massiven Wachstumszahlen, haben sich jetzt noch nicht ausgedrückt in weniger Umsätzen bei den anderen Plattformen. Also Amazon hat es noch nicht gespürt. Es gibt so einige taktische Maßnahmen, die Amazon ergriffen hat, wie zum Beispiel die Verringerung der sozusagen der Third-Party-Gebühren für, ich glaube, Fashion oder einige Fashion-Bereiche in den USA. Aber es ist, glaube ich, der gleiche Effekt, den wir mit Amazon hatten vor 10 Jahren, wo dann so ein Umdenken eingesetzt hat, bei dem jetzt Temu und Shein die ersten Vorreiter sind aus China, aber Kavi und TikTok Shop genauso starke Plattformen nachkommen, die genau das Gleiche machen
werden. Ja, aber da bin ich tatsächlich skeptisch. Also ich finde erstmal, Temu sieht aus wie eine ungesunde Mischung aus 1-Euro-Shop und Candy Crush im Moment. Und das ist einfach kein Umfeld, in dem eine auch nur ansatzweise im Premium-Bereich, und jetzt meine ich nicht Luxusbereich, sondern einfach Premium-Bereich positionierte Marke heute auftauchen will. In der westlichen Welt. In anderen Kulturen, in China ist das, glaube ich, anders. In der westlichen Welt, glaube ich, ist das einfach für viele Marken kein Umfeld. Und alle, die mit denen wir sprechen, bestätigen uns das auch, dass sie da Stand heute nicht auftauchen
aber
wollen.
Aber wenn du zurückguckst, wie sind die Amazon-Marken auf Amazon gekommen oder wie sind die richtigen Marken auf Amazon gekommen? Das war ja in Deutschland oder in Europa und teilweise in den USA auch erst über Distributoren. Weil wir haben natürlich, wie du schon gesagt hast, bei den meisten Marken Überdistribution. Ja, die wissen ja gar nicht genau, wo ihre Tupperdosen oder Kaffeekannen dann irgendwie landen. Und diese Verkäufer dürfen dann quasi dieses Inventar ja aus Kartellrechtsgründen dürfen ja verkaufen, wo sie wollen. Das darfst du als Marke ja gar nicht verbieten. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, 2014, 15, als wir sozusagen damals mit der Amazon-Agentur auch gestartet haben, hatten wir viele Marken, die von Amazon angerufen wurden und gesagt haben, hey, ihr seid in dieser Kategorie, seid ja eine unserer Top-3-Marken. Ja, wir geben euch hier extreme Visibilität, die besten Konditionen, 20.000 Euro Ad-Guthaben, ihr kriegt die Amazon Plus-Seite sozusagen mit eurer Marke, kriegt irgendwie für lau. Und so hart wie die Marken im Wettbewerb stehen und so hart sozusagen und so wie es ihnen wirtschaftlich geht, wird es von irgendwie 50 Marken in, keine Ahnung, im Haushaltswarenbereich, von dem wir jetzt sagen würden, ja, ist eine Marke, wird es auf jeden Fall 3 der 4 geben, wo der Online-Marketing-Manager sagt, ja, komm. Probiere das aus. Ich setze mein Inventar auf Temu. Ich setze es auf TikTok-Shop. So, dann probiere das mal aus, wie ich dort Kunden erreiche. Und immerhin habe ich dann schon mal ein Gegengewicht sozusagen zu den Amazon-Verhandlungen, weil die meisten haben ja eben ja nicht eine Agentur wie euch, sondern machen das ja selber und sind ja dem Amazon-Vertriebler ausgeliefert.
Was ein Fehler ist.
Ja, was ein Fehler ist. Auf jeden Fall ist das ein Fehler. Die sind eben ausgeliefert in den Zahlen und sagen, ja, guck, jetzt gibt es ja jemanden, der gibt mir deutlich bessere Konditionen und schaue, ich verkaufe auch darüber. Ich muss auch gar nicht groß was anpassen. Ich sozusagen kann einfach hier mein B2C-Lager, was ich bei Fiege unterhalte, mit anschließen. Und natürlich wird es diese Marken geben. Also genauso wie Shein das jetzt schon gemacht hat mit dem Zukauf von Marken und dann, also mit Forever 21 und das so ein bisschen öffnen, wird das so in kleinen Bröckchen, kommen da Marken rein, erst über Distributoren, dann die mit Marken, die sozusagen desperate genug sind, um diese Reichweite mitzunehmen. Und das ist ja quasi unsere despektierliche Einschätzung, dass das irgendwie aussieht wie so billiger Jahrmarkt. Aber sie schaffen es ja, dass der Kunde dort bleibt. Und ich bin selber überrascht so, in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin und immer so die Frage, okay, hast du mal bestellt? Bist du zufrieden? Kriege ich mittlerweile fast nur noch Daumen hoch. Die Leute sind zufrieden. Die Leute sind zufrieden mit dem, was sie bekommen, wie schnell es kommt, sind zufrieden mit den Preisen, sie werden dort wieder bestellen. Und wenn sie dann das WMF-Messerset bei Temu irgendwie für 19 Euro bekommen, statt für Amazon für 29, dann kaufen sie es bei Temu.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Ist denn bei euch aktuell im Alltag, sind die chinesischen Plattformen generell, spürt ihr da eine gestiegene Nachfrage nach, dass eure Kunden da irgendwie präsent sein wollen, dass euch Leute sagen, Mensch, bring mich mal bitte nicht nur nach Amazon, sondern bring mich bitte auch nochmal nach irgendwie Temu oder TikTok-Shop vielleicht?
Also Temu gar nicht. Ist ja im Moment auch ehrlicherweise noch gar nicht so einfach, als westliche Marke da überhaupt einen Account zu bekommen und zu verkaufen. Das heißt, im Moment ist das ja alles noch so explorativ, überhaupt mal verstehen. Das haben wir jetzt irgendwie 5-mal bei Alex im Podcast gehört und die Tagesschau hat mal irgendwas dazu gemacht, dass es das gibt. Also erzählt uns mal, was ist das eigentlich und wer steckt dahinter und bewertet das mal für uns. Und dann gibt es da eine Bewertung und die ist ein Stück weit kritischer als Alex. Ich verstehe die Punkte schon. Ich glaube aber auch, dass Temu einen riesen Weg noch zu gehen hat, weil Amazon einfach ein paar Sachen hat, die es für Marken sehr viel attraktiver macht. Nicht im Vendor-Modell, aber im Seller-Modell ist es schon attraktiver, was Logistik angeht, was schon gewisse Login-Effekte erzeugt, die jetzt nicht so einfach aufzubrechen sind
für Temu. Dann das nächste Ding, also Temu abgehakt und TikTok-Shop.
Ich glaube, TikTok-Shop sehen wir ganz anders. Wir machen in den USA haben wir schon die ersten TikTok-Shops auch gebaut für Kunden. In Deutschland bauen die ja gerade ihr Team auch erst auf. Und da sehen wir, dass das extrem schnell sehr, sehr gute Umsätze erzielt. Die sind jetzt dann nicht auf dem Niveau, die eine Marke mit Amazon macht, aber überraschend hoch und zwar in überraschend kurzer Zeit. Und ich glaube, warum das für Marken da attraktiver ist, weil du hast mehr selber die Hoheit darüber, wie eigentlich deine Marke auftaucht, weil du selber den Content bespielst und erstellst, mit dem du deine Produkte da dann bewirbst, die dann in einem TikTok-Shop gekauft werden. Das heißt, du bist schon in einem anderen Umfeld und hast einfach eine höhere Hoheit als Marke. Du hast trotzdem das Logistikproblem, dass du irgendwie nicht sagen kannst, klar, kommt mit Prime innerhalb von 24 Stunden. Das bleibt auch da, ist auch irgendwie zu lösen oder muss man dann vielleicht Konsumenten dran gewöhnen. Aber das ist was, wo wir viel mehr bullish sind als bei Temu.
Also bei TikTok Shop bin ich auch bullish. Vielleicht mal noch ein Satz zu Temo. Das wirkt ja im Grunde genommen so, als würde ich dafür werben. Das soll aber nicht der Fall sein. Also ich finde das ökonomisch und ökologisch extrem fragwürdig, quasi das System. Aber ich schaue das ja schematisch an. Ich schaue mir quasi an, wo hängen die Kunden, wo verbringen sie viel Zeit, und wenn es Temo schafft, in China mittlerweile 55 Minuten quasi der Nutzer, 800 Millionen Nutzer, jeden Tag 50 Minuten in die App zu holen. Das ist quasi wie eine Entertainment-App. Das schaffen sie hier noch nicht. Ja, da fehlen auch noch die entsprechenden Werkzeuge, fehlen auch noch die Marken dazu, ihnen fehlt das Netzwerk. Aber wenn es dahin geht, sozusagen, dann gibt es genau diesen Shift, dass der Funnel sich aufbricht. Und das zeigt ja auch gerade sozusagen, wie TikTok Shop das in China macht. Also da heißt es ja Douyin. Und sind innerhalb der letzten 3 Jahre auf fast 300 Milliarden Euro GMV gewachsen. Das ist sozusagen China, Philippinen und ich glaube Vietnam ist da noch drin. Und ein bisschen USA. Ich glaube, in den USA sind letztes Jahr auf 1,5 Milliarden.
Also bist du auch da recht bullish
gewachsen. Ich bin super bullish, weil diese Logik, dass du, die Leute verbringen ja sowieso in YouTube Shorts oder TikTok relativ viel Zeit. Und dass du einfach in jeder 10., 12., 13. Video ein Produkt ist, was deinem Feed entspricht. Weil das ist das erste Mal, dass es eine Plattform gibt, die wirklich personalisiert Content ausspielen kann. Amazon hat das nicht ansatzweise geschafft, Zalando hat es nicht geschafft, Otto hat es nicht geschafft.
Aber ich werfe jetzt mal ein, das Gegenargument, wenn ihr jetzt schon beide bullish seid, dann muss ich ja irgendwie was dagegen werfen. Wir haben doch von Meta, also in der Facebook-Zeit erlebt und auch in der Instagram-Zeit, dass die auch versucht haben, mit einem Shop im Ökosystem, in der Plattform Sachen zu verkaufen, und dass dann irgendwie das große Thema kam, jetzt gibt es Facebook-Shops und jetzt gehen da alle Brands auf Facebook, weil da ist die Aufmerksamkeit, da ist der Traffic. Die Dinge sind nie groß geworden.
Ja. Und es gab auch mehr, es gab auch noch Pinterest, also ich weiß gar nicht, wer nicht Shops probiert hat.
Aber es
hat auch nie geklappt, also es ist jetzt, also auch in China hat es ja vorher nicht geklappt. Ja, auch in China haben das ja andere sozusagen Plattformen schon probiert. Es klappte erst, seitdem dieser Short-Video-Content, und den gibt es ja auch erst seit 1-2 Jahren, hat er sich ja so durchgesetzt. Also dieses QVC on Steroids haben wir es, glaube ich, mal irgendwo anders benannt, dass ich das quasi sozusagen, dass das funktioniert auch für Produkte, dass Leute einfach da drin bleiben und sagen, jetzt gibt es irgendwie das Messerset oder irgendwie die goldenen Ohrringe, was auch immer.
Das
gab es bei Facebook nicht, und bei Instagram hat es auch, glaube ich, sehr mit so statischen Bildern probiert, also dieser klassischen alten Idee Content-Commerce. Ja, ich sozusagen stelle meine Produkte schön da, schreibe nochmal einen Text und dann sagen Jan und Alex als Influencer, tolles Produkt, ja, sozusagen, und soll Philipp das teilen. Das so funktioniert, so haben sie es vorgestellt.
Das ist jetzt mittlerweile so, habe ich gelernt, dass mittlerweile sogar TikTok Leute ausbildet, so eine Art Homeshopping-Verkäufer vor der Kamera zu werden, nur halt dann in der TikTok-App. Und um richtig sozusagen, das neue Online-Marketing ist jetzt nicht mehr irgendwie Keywords finden oder Targeting-Optionen einstellen und sowas, sondern das ist jetzt wirklich Salesmanship vor der Kamera zu haben, um dann halt in der Video-App Gas geben zu können.
Ja, also das ist so. Tatsächlich, da wachsen einfach, das ist wirklich der erste Fall, wo richtig Medien und Commerce zusammenwachsen und wo das irgendwie nativ miteinander integriert ist. Ich glaube, dass es total richtig ist. Meta hat das auf verschiedene Arten und Weisen versucht. Ich glaube auch, dass die Nutzungssituation damals irgendwie noch ein bisschen anders war. Da sind so die Shortform-Videos jetzt schon so das beste Umfeld dafür.
Und ich glaube, es war auch nicht im Feed damals. Es war immer so ein extra Link,
genau.
Hier jetzt geh auf den OMR-Shop sozusagen,
genau,
in deinem Feed, und da sind Produkte.
Genau. So was jetzt ja passiert, ist, dass, so genau weiß man es noch nicht, aber zumindest ist es announced worden, dass jetzt die etwas überraschende Kooperation zwischen Meta und Amazon geben soll, mit einem auf Instagram optimierten Amazon-Checkout, sodass du dann eben genau aus deinen Videos Produkte verlinken kannst, die du dann mit deinem Amazon-Konto, in dem du schon eingeloggt bist, quasi aus
also
Instagram
scheint schon so
kaufen
zu sein.
Also es erscheint so, dass die das auch sehr ernst nehmen. Ja.
Deswegen neue ungewöhnliche Kooperationen eingehen oder Koalitionen eingehen, aufgrund des insgesamt des Druckes. Jetzt lass mich nochmal, jetzt haben wir verstanden, Temu, jetzt haben wir ein bisschen über TikTok-Shop gesprochen und da die Ausprägung. Dann nochmal einmal zu Amazon als abschließend zu fragen, ist denn das jetzt auch Peak Amazon aus eurer Sicht? Aktuell, also würdest du bist ja auch Fan von so starken Worten, ist jetzt Peak Amazon?
Also ich fand die Retail-Experience von Amazon, die hat schon vor 3 oder 4 Jahren gepeakt. Es ist schlechter geworden, aus meiner Sicht ist es schwieriger, gute Produkte zu finden. Aufgrund des sehr hohen Marktplatzanteils mittlerweile ist auch die sozusagen Delivery-Prognose nicht mehr so gut wie vor drei bis vier Jahren. Aber das heißt nicht, dass Peak Amazon als Aktie, weil es gibt irgendwie ein Dutzend Services drumherum, AWS sozusagen das Ad-Programm, es wird immer schwieriger, aber diese 45 Milliarden Ad-Revenues waren es ja, glaube ich, die Amazon letztes Jahr ausgewiesen hat, die stehen natürlich sozusagen unter krasser Attacke dann von TikTok Shop und Temu oder Shein, die da alle rein wollen, und die wollen halt nicht nur dieses Amazon Ad-Revenue haben, sondern die wollen auch das Google Ad Revenue haben, das Google Ad Commerce sozusagen Spend wollen die haben. Und deswegen müssen ja Amazon und Meta so eine Kampagne machen, weil diese, ich weiß gar nicht, wie hoch die Ad Revenue bei Meta in Summe sind, das weißt du irgendwie besser. Sag mal, 100 Milliarden, davon vielleicht 50 Milliarden Commerce bezogen und 50 Milliarden Awareness. Und 50 Milliarden Commerce-bezogene Ads, bei denen du den Kunden bei Meta irgendwie gewinnen musst und dann deinen Online-Shop konvertierst und dann sozusagen eine relativ teure Kohorte züchtest. Dafür spricht er heute ja TikTok und in Zukunft vielleicht ein Kavi und auch andere. Hey, das kannst du bei uns billiger. Bei uns ist der Kunde schon da. Ja, du musst auch irgendwie Ad-Spend ausgeben, aber der Kunde ist viel nativer da. Kannst du auch irgendwie kaufen bei uns. Es gibt unser Payment-System. In China, bei Douyin, haben die auch eine sozusagen eigene Logistik-Infrastruktur. Das machen sie in den USA noch mit Partnern. Und deswegen ist das eher ein Medienunternehmen, was da entsteht mit TikTok Shop, die das Mediengeschäftsmodell von Google und Meta attackieren und nicht so sehr das Amazon-Modell. Und bei Amazon liegt ja die große Marge auch in dem Ad-Revenue. Das Retail-Geschäft, dieses total anstrengende Sachen einlagern, viele Menschen bezahlen, das würden ja alle am liebsten loswerden, weil da ist ja kaum Marge drin.
Also in dem Teil, da stimme ich Alex zu. Ich glaube nicht, dass es zwingend Peak Amazon ist. Ich glaube, erstmal, wenn man jetzt auf die Aktie guckt, da gibt es schon genug Werttreiber, auch abseits des Retail-Geschäfts. Das ganze Thema Retail-Media, ich meine, das ist jetzt schon der drittgrößte Werbekanal nach Paid Search und Paid Social. Und das wird dramatisch weiter wachsen. Jetzt erstmal unabhängig davon, ob es dann auf Amazon, bei Zalando oder irgendwann, wenn es denn geht, bei Temu ausgegeben wird. Aber das wird noch so dramatisch wachsen, weil es einfach für Advertiser, die was zu verkaufen haben, ist
in 2-3 Jahren bei OMR, alle Aussteller sind irgendwelche Retailer, die ihr Retail-Media Geschäft an.
Nee, aber darüber habe ich auch nachgedacht, als ich sozusagen deinen Ausstellungsplan gesehen habe. So in der alten Welt und sozusagen, Jan ist da vielleicht noch sozusagen ein bisschen optimistischer, was die alte Welt angeht oder sozusagen die alte E-Commerce Dienstleistungskette, ja, das ist die Online-Medien, die Online-Agentur, die SEO-Agentur. Ich hatte gestern eine E-Mail bekommen, ohne Witz, gestern eine E-Mail, da hat jemand so Web-Services und Online-Marketing angeboten, 27 Jahre Berufserfahrung. Ich habe so gedacht, du machst jetzt 27 Jahre, das ist schon echt, es könnte sogar hinkommen, Ende 90er, das angefangen. Aber ich glaube, dieser sozusagen die SEO-Agentur, ja, oder die E-Mail-Conversion-Agentur, ich glaube, die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ersetzt durch dieses, hier lernt ihr quasi sozusagen Live-Shopping, sozusagen Entertainment. So musst du das Video produzieren, so kannst du quasi aus einem Video sozusagen dich hebeln, sozusagen über AI, sozusagen in 50 Sprachen, 50 Kanäle. Das ist ein komplett neuer Dienstleistungssektor, der entsteht, weil das ein komplett neuer Skill ist, der gebraucht wird. Aber jemand, der irgendwie noch Keywords optimiert, sozusagen, das ist tatsächlich die 25 Jahre alte Welt, die man dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr findet.
Bitte? Und die bricht langsam weg.
Die bricht weg, weil es wird ja immer teurer, über die Kanäle, die ja in dem Wettbewerb stehen, sozusagen überhaupt noch Leute zu gewinnen. So, dann nimmst du nur noch das mit, was irgendwie einfach ist. Oder du bist so ausskaliert und so automatisiert wie in Amazon ja auch. Die haben ja auch noch einen ordentliche Ausgaben bei Google. Da sucht aber keiner mehr hinten in dem AdWords-Tool irgendwie nach neuen Keyword-Ideen.
Also deine Frage war ja, muss ich aus OMR-Sicht irgendwann in 3 Jahren die Retail-Media-Stage oder die Retail-Media-Ausstellerhalle haben? Und da ist meine These, der Kanal, da wird noch so viel mehr Geld reinfließen, dass die großen Retail-Plattformen werden natürlich auf der OMR oder anderen Veranstaltungen präsent sein, um da ihre Media-Services zu promoten. Ich meine, du siehst das heute schon. Amazon ist da, Otto ist da, Mediamarkt Saturn ist da.
Uber habe ich jetzt zum ersten Mal. Uber hat ja mittlerweile 1 Milliarde im Media-Geschäft, war mir gar nicht klar. Also Uber, Verantwortlicher, Mark Greta.
Aber auch Instacart hast du ja den Börsengang, habt ihr ja auch im Podcast einmal kurz besprochen, sozusagen. Fast die komplette Wertschöpfung von Instacart liegt im Retail-Media-Geschäft. Von den $103 sozusagen Average Order Value bei Instacart in den USA sind $3 Retail-Media-Geschäft. Das heißt, bei jeder Bestellung sozusagen hat jemand wie Henkel, Unilever, Estle $3 reingetan.
Ja,
so, und sozusagen um diese $3 wird es gehen.
Und das ist was, das sehen wir über alle unsere Kunden, dass die Budgets in dem Bereich immer weiter steigen, weil es einfach das am effizientesten ausgegebene Geld ist.
Also was das für deutsche Medienfirmen bedeutet, das müssen wir jetzt nicht ausführlich diskutieren. Ich glaube, das kann sich jeder selbst. Also ihr seid jetzt keine Aktionäre von deutschen ProSiebens und Verlagen dieser Welt. Ich wollte jetzt kein Experte sein, um das zu raten. Aber was ist denn mit den deutschen E-Commerce-Plattformen? Zalando, About You, wie sieht ihr die denn?
Auch da bin ich kein Aktionär. auch wenn das jetzt man ja in den letzten Wochen da vielleicht tatsächlich ganz gut, sich ein paar Kurse ganz gut wieder erholt haben. Aber auch da ist es, glaube ich, total schwer. Also Zalando und About You.
Oder Otto. Herr Otto war ja vor einigen Wochen hier.
Genau. Werden es, glaube ich, nicht so leicht haben, weil Zalando auf der einen Seite müssen sie hier gegen irgendwie immer noch einen Amazon ankämpfen. Auch wenn Amazon jetzt keine dedicated Fashion-Plattform ist. Und für Fashion finde ich auch bei weitem nicht die beste Plattform ist. Weil sie eben Wettbewerb bekommen durch ein Shein und Co. Also würde ich im Moment mein Geld nicht allokieren.
Ja, ich hatte letztens in einem Podcast klapsig gesagt, so ein gutes Jahr für Zalando. Die hatten ja gerade die Jahreszahlen veröffentlicht. Das ist halt so eine schlechte Woche für TikTok Shop. Also
im Umsatz jetzt.
Im Umsatz, ja, genau. Also Zalando hat ja so 10, 12, ich glaube 14 Milliarden GMV, aber sozusagen 10 Milliarden im Kern. So TikTok Shop, das wird in diesem Jahr wahrscheinlich bei 350 Milliarden sein. Also quasi machen das quasi jede Woche ungefähr, was Zalando im Jahr macht. Das heißt, das ist komplett der Zug ist abgefahren in der Größenordnung. Ne? 10 Milliarden war vor 3-4 Jahren auf jeder Konferenz in Europa, weltweit, wäre das noch ein Riesenbusiness gewesen. Jetzt kommen quasi diese chinesischen Plattformen. Das heißt aber nicht, dass es da keine Chancen gibt. Aber die Zalando hat jetzt ja gerade so ein Strategie-Update vorgestellt und hat gesagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen stärker Vermarktung unserer eigenen Logistikleistungen, CEOs und sozusagen Connected Retail wird ein bisschen teurer für die Händler, die angeschlossen sind. Aber was man da schon rauslesen konnte, das war halt gar kein Strategie-Update, das war so ein Taktik-Update. Das ist im Grunde genommen, wie erhöhen wir jetzt eigentlich den Ertrag aus den bestehenden 10 Milliarden? Wie machen wir jetzt aus den 350 Milliarden 50 Millionen EBITDA, wie machen wir daraus 450 Millionen? Das ist jetzt erstmal der Pfad, auf dem Zalando ist. Aber die Frage, wie schaffst du es, sozusagen die App-Nutzung massiv hochzufahren und die 50 Millionen Kunden, die, glaube ich, Zalando gerade grob hat, dass die jeden Tag 20 Minuten eine App verbringen? Das ist ja die große strategische Frage, die sie sich stellen müssen, damit sie auch in dieses Retail-Media-Geschäft rein können, damit sie viel stärker in das Plattformgeschäft können und nicht in das Geschäft.
Ganz kurzer Fun-Fact, also um das zur Einordnung, weil das Retail-Media-Geschäft von Zalando, das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil wir waren ja mal in der Aufbauphase mit unserer damaligen Firma Trigo so ein bisschen mit beteiligt und meine Partner haben das ja ein bisschen mit initiiert, also unter anderem mit initiiert. Da habe ich jetzt, deswegen verfolge ich es ein bisschen, die machen jetzt ungefähr 120 Millionen Umsatz, also mit Ad-Revenue bei Zalando.
So. Genau. ByteDance, die TikTok-Mutter, macht 100 Milliarden im Jahr.
Ist dann schon eine andere Liga.
Ja, aber ist auch wieder quasi Woche versus
Jahr. Hast du nicht das Gefühl, jetzt so dieser Shift bei Zalando zu sagen, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mehr, es geht jetzt gar nicht mehr um Wachstum, sondern es geht jetzt irgendwie darum, bestehenden Umsatz profitabler zu gestalten? Da bin ich mir nicht, also das kannst du ja ein Stück weit, ne? Kann man immer noch ein bisschen Effizienz rausholen, das ist aber wahrscheinlich endlich, aber dann eigentlich zu erklären, Wachstum ist jetzt vorbei, zumindest auf absehbare Zeit, das macht mich nicht so wahnsinnig bullisch.
Ich muss doch noch einmal zurück auf Temu kommen. So, Pinduoduo hat 15.000 Mitarbeiter, angeblich, und soll damit quasi einen Umsatz in Summe hebeln von 3,5 Milliarden. Also es ist total schwierig, die Zahlen zu bekommen. Aber wir sind hier quasi in Amazon-Dimension, die aber 1,5 Millionen Mitarbeiter dafür haben, also Faktor 100. So muss ja eine Plattform heute aussehen. Wenn ich mir anschaue, wie groß ist die potenzielle Marge in diesem Plattform-Mediengeschäft, da reden wir von 60-70% sozusagen von jedem Euro, den du eigentlich als Marge da rausholen kannst. Wenn ich mir das die komplette Zalando Value Chain anschaue, was ist da eigentlich drin, dann kannst du eigentlich bei optimaler Auslastung eigentlich nicht viel mehr als 10% rausholen. Also sozusagen, wenn du nicht mehr wächst, du holst jeden Euro raus, du hast jeden Skaleneffekt schon drin. 10-11% auf eine Milliarde, also 100 Millionen Euro kannst du dann vielleicht Gewinn rausholen. Also, während du jetzt einen Wettbewerber hast, dem eigentlich diese 10% vollkommen egal sind, ne, das ist das, was Pinduoduo investiert oder was ein Shein investieren, die sagen, ich will aber von diesen Media-Erlösen, die heute bei Amazon liegen mit 45 Milliarden, die bei Meta liegen, die bei Google liegen, daraus will ich mein Business gestalten. Das macht mich halt so ein bisschen nachdenklich, weil ich sage, wahrscheinlich ist das richtig, taktisch jetzt richtig, einmal anzuhalten, mehr Geld zu verdienen und zu überlegen, was macht man damit? Die haben jetzt ja 2,5 Milliarden, glaube ich, Cash-Balance aufgebaut, Zalando. Aber schaffen die es irgendwo damit, in dieses Mediengeschäft reinzukommen? Weil dafür zahlen ja die Unternehmen, die Henkels, die Fashion-Unternehmen in Zukunft Geld. Habe ich jetzt in dem Strategie-Update nicht gesehen, aber ich habe gar keine Aktien, ich habe nur ETFs, deswegen.
Aber ist denn das nicht auch, am Ende auch ein bisschen so die Frage, wenn man das so hört und das ist auch gerade, dass du auch aller Temu-Optimismus am Ende kein Fan bist, aus ökologischen Gründen zum Beispiel auch nicht und auch aus ökonomischen, was so die Einhaltung von europäischen Richtlinien und Regeln anbelangt, kann man da glaube ich auch kein Fan sein. Was ist das Thema Regulierung? Ist das dann nicht am Ende wirklich dann die europäische Waffe, die jetzt ein Zalando und eine About You ins Feld führen müssen und auch werden, um sozusagen dieser massiven Unterlegenheit beizukommen?
Also die Waffe, die sie zur Verfügung haben, die aus meiner Sicht noch nicht ausreichend ausgenutzt ist, ist nicht Regulierung, das ist Wettbewerbsrecht. Das ist schon extrem scharf in Europa. So kann man, muss man aber jeden Tag irgendwie 1000 Ghost-Bestellungen machen und sich an das durch entsprechende Institute schicken und schauen, guck mal, 8 von 10 Bestellungen, da wird die sozusagen Elektroverordnung nicht eingehalten oder das ist Spielzeug, was nicht hausverträglich ist oder und dann muss man schauen, dass man über Strafzahlungen, wenn dies nicht eingehalten wird, diese Regelung, dass man die aus dem Markt raushält. Das hat mit Regulierung erstmal nicht so viel zu tun. Und Regulierung ist auch ein sehr, 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 sehr langsamer Prozess. Das in einem föderalen System wie Europa irgendwie durchzusetzen, jetzt zu sagen, hey, wir wollen jetzt XYZ regulieren, das ist schwierig. Und das Weil konnten wir noch gar keine beantworten. Also finde erstmal einen Grund, also geopolitisch können wir sagen, wir wollen es nicht so abhängig machen von China. So. Die Automobilindustrie hat ja jetzt ein bisschen Anteile verloren, die ist jetzt nicht mehr so stark, sozusagen hat jetzt das gegenteilige Argument auch nicht mehr, dass sie nach China verkaufen wollen. Aber dieses Weil ist total schwer. Also was macht denn Temu anders? Sie schaden jetzt ja erstmal keinen. Und die, wie gesagt, bei den Billigprodukten auf Amazon, die vielleicht irgendwie 10% mehr kosten als bei Temu, hast du genau das gleiche Problem, wenn du die alle ins Labor schickst, bestehen da auch viele von denen diese Tests nicht. Also kannst du dich im Wettbewerbsrecht halt aufhalten. Warum das nicht gemacht wird, warum dort sich nicht Kanzleien tummeln und sagen, oder warum es quasi zum Beispiel, das könnte ja auch ein Business von euch sein, wo ihr sagt, hey, ich habe hier eine Art, ich habe hier 20 Anwälte, die machen eigentlich nichts anderes als den ganzen Tag Testbestellung zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu verlangsamen. Aber das beantwortet ja noch nicht die strategische Herausforderung. Ne? Du kannst es quasi noch mal so 2-3 Jahre hinauszögern damit, aber du hältst es ja nicht auf.
Ja, also ich glaube schon, dass das ja zum Teil auch schon tatsächlich passiert. Ne? Es gibt ja eine Reihe von Verbraucherschutzorganisationen, die jetzt genau sowas machen. In Frankreich gibt es jetzt, glaube ich, so ein paar Gesetzesinitiativen, die genau darauf hinaus wollen. Ich glaube jetzt neben Verbraucherschutz, also haben die eigentlich alle ein echtes CE-Siegel da drauf und ist das eigentlich gesundheitsschädlich, was die mir da schicken oder nicht, ist dann ja der andere Hebel ist tatsächlich Zoll. Wo ja zumindest die Ware, die da jetzt aus China kommt, der nach Hörensagen ja bewusst in Chargen verschickt wird, Bestellungen werden aufgeteilt, die dann halt unter dieser 150-Euro-Grenze sind. Wenn das so ist, ist das natürlich, kann das ja nicht im Sinne von irgendeinem europäischen Politiker sein. Ich glaube, auch da wird es politische Bestrebungen geben, bin ich mir ganz sicher. Aber es wird auch wahnsinnig lange dauern und wird die nächsten 5 Jahre das Problem auf jeden Fall nicht lösen.
Man konnte in der Plus-Minus-Reportage, die sie über Temu gemacht haben, so also ein bisschen sehen, wie das eigentlich aussieht da in Lüttich. Ich glaube, alleine da landen jeden Tag 10, 20 ja. Flieger, also ja. Sozusagen Großtransportflugzeuge. Da sind dann irgendwie eine Handvoll Zöllner, lass es meinetwegen 50 sein, die dann irgendwie jeden Tag 100.000, 200.000 Pakete kontrollieren müssen in einem nicht synchronisierten Zollsystem in Europa. Es ist ein Papierformat in verschiedenen Sprachen. Ja, die Regeln sind gleich, aber es ist natürlich, jetzt zahlen wir den Preis für die fehlende Digitalisierung. Wenn wir jetzt rausfinden würden, jetzt können wir hier, diese Plattform hat uns jetzt sozusagen, darf jetzt eigentlich nichts mehr nach Europa schicken, das dann einmal zu entscheiden, umzusetzen und zu kontrollieren, dafür haben wir gar nicht die Infrastruktur. Da könnte einfach dann Temu oder und Co. sagen, dann nehmen wir halt irgendwie den Regionalflughafen Verona. Ja, da dauert es ein bisschen länger, bis dann die Sachen aus Brüssel hingeschickt worden sind, dann machen wir ein halbes Jahr dort weiter. Das ist total, total schwer, aber das ist tatsächlich der Preis, den wir für fehlende Digitalisierung zahlen.
Dann lassen wir, jetzt haben wir ja sozusagen verschiedene Handelsebenen und Systeme besprochen. Jetzt mal ohne die Plattform, D2C, hatten wir ja auch mal über Jahre als sozusagen spannenden Bereich des Handels, wo es geheißen hat, okay, man kann auch direkt an Kunden verkaufen, im Zweifel über Shopify oder über eigene Filialen sogar oder über irgendwelche anderen Direktmöglichkeiten. Ist D2C denn für euch was, woran das ihr mehr glaubt? Als an Zalando und About You auf der Idee?
Also ich glaube, die Notwendigkeit wird für Marken weiter steigen, sich irgendwie aus dem Druck der wenigen großen Handelsunternehmen irgendwie rauszunehmen. Und ob das Online-Handelsunternehmen sind oder Offline-Handelsunternehmen, sei mal dahingestellt. Aber das Geschäft wird auf allen Ebenen für die schwieriger. Das heißt, die müssen versuchen, sich irgendwie ein D2C-Geschäft aufzubauen. Über Marktplätze oder über den eigenen Webshop. Dass es jetzt, glaube ich, mehr Beispiele gibt, wo Marken sich mit einem eigenen Webshop schwer tun, jetzt nicht den technisch aufzubauen, aber den auch entsprechend groß zu bekommen und profitabel zu betreiben, das nehmen wir so wahr. Deswegen sehen wir, dass auch immer mehr Marken jetzt versuchen, nochmal einen Marktplatz mehr zu bespielen, um nochmal unterschiedliche Touchpoints aufzubauen mit Kunden. Der eigene Webshop ist kein Selbstläufer. Und für viele Marken lohnt sich das auch nur begrenzt.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Sag mal ein bisschen, du musst diese Antwort ja auch so geben, also ich habe verstanden, was deine Meinung ist, aber es ist natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich gefärbt von der Rolle, in der du gerade agierst. Sag mal deine Meinung, Alex.
Ja, also ich glaube, du hast den guten Punkt gesagt, sozusagen E-Commerce ist nicht billig. Also sozusagen dieser Aufwand, sozusagen jeden Euro, den ich im E-Commerce machen muss, da steckt halt ein deutlich höherer technischer, administrativer, verwaltungsrechtlicher Aufwand dahinter, der wahrscheinlich dem Drittvergleich mit dem klassischen Palettenmodell, ja dem Wholesale-Modell nicht standhält. Das haben Marken jetzt schmerzhaft gelernt. Viele sind da auch da mit falschen Erwartungen, vielleicht auch von sozusagen von unserer Branche fälschlich geweckten Erwartungen da reingegangen. Also es ist sehr teuer, sozusagen den Kunden direkt zu bedienen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat.
Also dann doch wieder zurück zum Ladenlokal.
Nee, das ist ja offensichtlich keine Option, weil wenn du dir quasi diese Plattformfrage einmal überlegst, hast du ja nach vorne zwei Optionen. So, jetzt mal, egal ob du jetzt eine Marke oder eine Plattform sozusagen oder ein Händler bist. Du kannst dir überlegen, bist du derjenige, der den Kundenzugang hält und den an Dritte weiter vermietet oder verkauft? So? Oder bist du derjenige, der diesen Kundenzugang mieten und kaufen muss? Wenn du diesen Kundenzugang mieten und kaufen musst, über Amazon, über Rewe, über Temu, da musst du ja einen extrem starken Glauben daran haben, dass du es auch langfristig besser und profitabler kannst als einer deiner Wettbewerber. In einer Zeit, in der jetzt quasi hinter der chinesischen großen Mauer ganz viele Leute darauf warten, sozusagen deinen Zugang im Bereich Messersets, Uhren sozusagen zu klauen. Und da sage ich ganz klar, das wird für die allermeisten kein gewinnbares Spiel sein, weil das gewinnen immer nur die Größten, sozusagen die skalieren. Und so wertvoll und langlebig sind Marken dann irgendwie doch nicht. Also du musst dir, es gibt gar keine Wahl, als dir in irgendeiner Form eine Datenbank zu schaffen, bei der du den Kundenzugang hältst. Der Kundenzugang kann schon anders sein. Es kann sein, dass das zurück zu E-Mail geht oder dass du sagst, okay, du hast jetzt hier irgendeinen Weg gefunden, die bei TikTok, bei Instagram, wo auch immer sozusagen organisch zu bedienen oder hast dein eigenes Influencer-Netzwerk aufgebaut. Und dann kannst du den auch münzen für deinen eigenen Online-Shop oder in deinen Rewe-Marktplatz oder einen Kaufland-Marktplatz. So muss man da rangehen strategisch. Es wird eher teurer nach vorne, weil wir kommen jetzt in eine Plattformwelt, in der natürlich alle von diesem Marken-Euro noch ein Stückchen mehr haben wollen. Das ist, was Jeff Bezos immer gesagt hat. Ich glaube, das war sein Zitat, sozusagen, your margin ist sozusagen
is my opportunity.
Ja. Das passiert jetzt, nur ist nicht nur Amazon, die diese Margin angreifen, es ist auch Meta, es ist jetzt sind diese chinesischen Brands. Also man muss da schon sehr, sehr profitabel, sehr, sehr sozusagen innovativ sein. Und das macht's für viele Marken ein bisschen schwierig, weil einige aus einem sehr, sehr traditionellen Wholesale-Business kommen, gar nicht stark diese Veränderungskultur hatten, jetzt gezwungen sind, eigentlich jeden Tag mit jemandem, nicht jeden Tag, aber jedes Jahr mit jemandem wie dir oder Jan oder mir zusammenzusetzen und sagen, was machen wir nun? aber eigentlich Erwartungen hatten, dass wir einmal alle 10 Jahre zusammensitzen und sagen, okay, in diese Richtung geht's, jetzt investieren wir hier in ein kleines B2C-Lager bei Hannover und dann kannst du verkaufen. Also wir können quasi diese Frage, das müssen wir, glaube ich, akzeptieren und sozusagen diesen Drops müssen wir auch schlucken. Wir können diese Frage nach vorne gar nicht mehr stabil beantworten. Und deswegen ziehe ich mich zurück auf diese strategische Ebene und sage, okay, kannst du den Kundenzugang effizienter kaufen oder kannst du diesen Kundenzugang effizienter verkaufen, sozusagen? Was ist deine Strategie? Und dann kommen die meisten dann doch eher dann mit den täglichen operativen Problemen und sagen, naja, jetzt steht erstmal der Amazon-Renewal an. Wie müssen wir denn damit umgehen?
Trotzdem gibt es ja immer wieder Brands, die das irgendwie schaffen, ne? Die neu aufstehen und irgendwie, denken wir jetzt hier an On, David Allemann war ja mal vor ein paar Monaten am Podcast. Also es scheint doch noch zu gelingen, sogar eine neue Brand direkt im D2C oder so aufzubauen.
Total. Also die gibt es.
Möglich ist das, ne? Also es ist bei allem, was wir jetzt hier beschreiben, wenn in die perfekte Welt, in der Negativität ist es dann auch nicht, sondern man kann dem noch irgendwie entkommen, man kommt dann auch durch diese ganzen
Mauern. Ja, aber wer gewinnt, wenn mehr David, es gewinnen die, die sehr beweglich sind und schnell neue Dinge machen und ausprobieren und quasi immer dranbleiben.
Ja.
Und alle anderen verlieren.
Es sind die aus meiner Sicht mit einer hohen Anpassungsgeschwindigkeit an neue Kanäle oder neue Bedingungen und ich glaube ja, es braucht wieder eine Stärkung von Marken. In diesem, wenn du sagst, ich möchte wirklich Kundenzugang gewinnen und ownen, dann tust du das vor allem als Marke. Das tust du nicht als No-Name, White Label, irgendwas, Bruder, sondern das machst du, indem du eine gute Marke aufhast. On ist ein super Beispiel, ja, sind tolle Produkte, aber auch finde ich, eine sehr gut gemachte Marke. Und dann kannst du auch versuchen, Konsumenten wirklich an dich zu binden. Aber es braucht Marke und alles, was dann rund um eine Marke mit Customer Retention zu tun hat. Das sind Disziplinen, die du beherrschen musst.
War der Allbirds-Founder auch hier im Podcast bei dir?
Oh, nein.
beide Seiten sehen.
Das stimmt. Das ist die ausgewogene Betrachtung. Der hat es nicht hinbekommen. Woran lag es wohl bei denen?
Keine Ahnung, im Schuhbereich kenne ich mich gar nicht so aus.
Aber ich meine, das ist wirklich ein ganz, ganz guter Punkt, weil ich meine, man guckt immer auf die Gewinner und Allbirds sah ja auch eine Weile ganz gut aus, kann man, glaube ich, auf jeden Fall hinbekommen, aber mittlerweile, was
ich glaube, das ist wahrscheinlich die Summe vieler Teile, ne? Es sind sehr hohe Bewertungen, Erwartungen, so, und dann kann dir das sozusagen das Business von unten schon mal ein bisschen wegbrechen. Ich kann jetzt nicht zu der Produktqualität sagen, ich weiß nicht, ob die jetzt so ein Stilthema hatten oder die auf die falschen Influencer gesetzt haben, aber ich glaube, was schon rauskommt, ist es, wir kommen ein bisschen zurück auf dieses tägliche Hasseln, und das ist ja ein bisschen das Problem, was man in dem Beratungsgeschäft ja auch mit den großen Brands und großen Accounts hat. Das ist jetzt ja einfach so für uns zu sagen, du musst irgendwie jeden Tag hasseln und dranbleiben und mach jetzt mal einen TikTok-Shop, flieg mal nach Chicago und öffne das oder flieg mal nach Shanghai und guck jetzt mal Kavi an, die jetzt gerade noch schneller wachsen als TikTok, tatsächlich auch schon 150 Milliarden Business. So, und dann fährst du dann zurück irgendwie nach Ida Oberstein, in deine Zentrale, und nun sitzt du da. So, ist doch nicht so einfach. Ja. Musst auf jeden Fall zur OMR kommen, um dir das dann anzuschauen.
Also ich wollte diesen Podcast nicht beenden, ohne mit euch zumindest mal 2, 3 Worte über noch OMR gewechselt zu haben, weil man kann euch da in verschiedensten Rollen sehen. Also vielleicht fang gerne mal an, wer dich oder euch erleben möchte, wo kann man das am 7. und 8. Mai?
Ja, also es geht los am 6. Mai, am Tag davor. Wir machen Vormittagsstart bei uns ein Kundenevent, das wir bei uns hier in Hamburg in unserem Büro machen. Am späten Nachmittag machen wir dann zusammen mit dem BVH die Retail Media Night, auch bei uns im Office, weil wir auf das Thema eben glauben, dass das extrem stark wachsen wird, wir da wahnsinnig viel Nachfrage von Marken sehen, das mal einzuordnen, haben da so eigentlich alle großen Marktplätze aus Deutschland mit dabei, plus so Partner wie Criteo, geben da, glaube ich, so einen guten Überblick über das ganze Thema Retail Media. Und dann haben wir 2 Tage lang einen für unsere Verhältnisse sehr großen Stand, den haben wir taktisch ganz gut, finde ich, positioniert, nämlich genau zwischen TikTok, Amazon und Mediamarkt Saturn und Otto. Also wir sitzen fast in der Mitte von denen, sind da 2 Tage dann natürlich ansprechbar für alle Marktplatz-, Retail-Media-Themen. Wir machen eine Reihe von guided Tours. Ich mache selber 2, meine Mitgründer Tim Björn machen welche, unsere CRM-Kollegin Janine macht was. Also da versuchen wir so ein bisschen Wissen weiterzugeben und Besucher so kuratierte Führungen über das Festival zu geben zu bestimmten Themen. Plus wir haben 2 Masterclasses. Bei der einen geht es um das Thema Retail Media, zeigen wir einen Kundencase mit einem größeren FMCGler. Und bei einem geht es um das Thema Amazon Marketing Cloud, was ja so der Daten habe, ist von Amazon, der eben dir hilft, deine Kampagne nicht nur on Amazon, sondern auch abseits von Amazon mittlerweile mit einer Präzision zu messen und Traffic zu attribuieren auf deine Online-Sales und dann eben auch inkrementell wachsen zu lassen, sehr präzises Targeting zu machen. Das zeigen wir da auch in zwei Masterclasses. Also von daher, wir sind
da kann man sich
relativ
anmelden,
präsent.
Wenn diese Masterclasses live geschaltet sind, das wird in ein paar Tagen der Fall sein. Das heißt, da kann jeder, der Lust hat, sich zumindest darauf bewerben. Ob dann die Leute alle daran teilnehmen können, werden wir sehen. Aber an Stand kann jeder kommen, der ein Ticket hat. An den Guide-Tours können auch sehr viele teilnehmen. Und bei euren Side-Events, da kann da jeder kommen, man kann sich bewerben. Oder
bei der Retail Media Night kann sich auch jeder anmelden. Das würde helfen, damit es genug Platz
wo
ist.
Wo machst du das? Also einfach,
bei uns über die Website frontrowgroup.de.
Okay. Alex, du hast auch ein bisschen OMR-Programm, freue ich mich drüber.
Absolut. Und ich jeder, der zuhört, dem kann ich nur sagen, man muss das als Plattform sehen. Die meisten Leute gucken auf die Webseite und gucken sich die Agenda an und sagen, wen muss ich da irgendwie besuchen? Aber es sind irgendwie, ich gucke da drauf und sage, das sind 70.000 Leute in Hamburg. Ja, von denen sind wahrscheinlich für mein Business 1.000, 2.000 relevant. Was kann ich irgendwie mit denen machen, um die zu treffen? So, und dann habe ich jetzt ganz viele Sachen gemacht, die ich glaube, irgendwie dabei helfen, die Leute zu treffen. Und ich kann auch alle, die vor allem, die ja selber ein Business betreiben, dazu aufrufen einfach. Es gibt noch ganz viele Restaurants, wo man irgendwie Dinners machen kann. Die meisten Leute haben noch für abends keine Einladung oder für vormittags keine Einladung. Die kann man irgendwie ansprechen. Man kann irgendwie Hamburg da als Plattform noch viel krasser nutzen als nur rund um die Messehallen. Das hat man im letzten Jahr auch massiv gesehen. Und das zum Thema Veränderung. Ich glaube, im halbes Jahr, bevor du die OMR letztes Jahr announced hast, da war die große Frage nach Corona, kommt überhaupt noch jemand? Ja? So, wenn ich daran zurückerinnerst. Und danach hat man keine Taxis mehr bekommen, mehrere Tage. Nee, wir fangen auch am 6.5. an. Wir machen, der Deutschlandchef von Picnic kommt. Ja, gerade der erfolgreichste Grocery Delivery App, auch mit vielen 100 Millionen finanziert. Dann machen wir so einen kleinen Live-Podcast auf der Elbe. Können 50 Leute teilnehmen. Machen wir zusammen mit einem Partner. Dann gibt es abends die große Kassenzone-Party. Kann man sich bewerben. Ganz harte Tür.
Nur wenn man eine Frau mitbringt, richtig?
Ist mit Plus-1-Regel, genau. Damit es eben nicht so eine Rumsteh-Party wird und Leute klopfen sich auf die Schulter, sondern es wird getanzt. Mein Hochzeits-DJ kommt, der mich seit 20 Jahren begleitet. Mit dem habe ich 1997 bin ich ins Eventgeschäft eingestiegen. Wir machen immer noch Sachen zusammen. Dann geht es am 7.5. morgens weiter bei Philipp Schröder, der ja auch hier im Podcast war, ja, bei dir. Der hat gesagt, wir können 1,5 sozusagen Showroom, machen wir so ein kleines Energiezone-Frühstück. Und da gibt es dann Mettbrötchen mit ein paar anderen Unicorn-Foundern aus der Solarszene. Das Programm wissen wir noch nicht genau. Müssen wir mal gucken, wer sich noch irgendwie anmeldet.
Mal gucken, wer bis dahin noch Unicorn
aber wird. Haben sich schon 50 Leute tatsächlich angemeldet. Ich glaube, wir haben 100 Plätze. Dann gibt es durch die erste geile Tour, bei der ich dann durch die Hallen führe und ein paar Topstars schon angeschrieben habe, wie den Flo Heinemann, ja, mit dem wir uns dann mal unterhalten. Dann geht es abends weiter, das ist, glaube ich, das erste große Event auf dem neuen Hotel auf dem Bunker. Mit Tova, da machen wir auch wieder Live-Podcast mit Husqvarna. Es ist für B2B-Leute, also auch für die Leute, die sagen, ey, bei OMR gibt es eigentlich nur so Influencer. Das stimmt gar nicht. Es gibt einfach tausende Leute, die quasi in der B2B-Szene unterwegs sind. Und von denen hoffen wir, dass ein paar zu diesem Abend-Event kommen. Dann geht es am nächsten Tag nochmal weiter mit einer weiteren Guided-Tour. Auf Englisch oder Deutsch, ich weiß es nicht genau.
Also alle, bewirbt euch. Alle Side-Events sind übrigens auch bei uns auf der Webseite gelistet. Also die werden, es gibt, glaube ich, in ganz Hamburg da, ich weiß nicht, wie viele es in ganz Hamburg gibt, aber es gibt zumindest über 100 oder 150, die bei uns gelistet sind, wo man auch eure finden kann. Und dann kann man gucken, nochmal gibt es dann eine Landingpage oder eine Website oder einen Link zu euren Side-Events und im Zweifel kann man dann daran teilnehmen.
Genau, und heute habe ich noch einen Podcast aufgenommen, da habe ich aber dem Podcast-Gast auch gesagt, er soll auch ein Side-Event machen. Sehr erfolgreicher Bauunternehmer aus Deutschland. Der hat auch gesagt, er guckt sich das an, er macht vielleicht dann auch am Mittwoch nochmal ein Frühstück und am Mittwoch nachmittags sagen wir mein neues Buch gelauncht, aber in Mailand tatsächlich auf Italienisch sozusagen zur Plattformökonomie. Sozusagen, das ist der erste Markt, in dem das live geht.
Okay. Also ein reichhaltiges Programm. Ich freue mich sehr, dass ihr an den Tagen so intensiv teilnehmt und das macht ihr jetzt nicht nur aus Freundschaft, sondern auch aus Geschäftsabsichten logischerweise und das muss ja auch so sein, das soll so sein, das soll auch für viele andere so sein. Wir wollen eine Business-Plattform sein, die trotzdem auch in Freundschaft funktioniert, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass das auch in dem Podcast spürbar war, auch wenn ihr euch ab und zu nicht ganz innerlich einig wart, hat man das Gefühl, man konnte was lernen und dann hat man ein ganz gutes Update bekommen für die aktuell doch sehr herausfordernde E-Commerce-Welt.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dir. Du machst viel zu wenig Eigenwerbung für die OMR, finde ich. Ist es mittlerweile die größte Digitalveranstaltung in Europa? Gibt es noch irgendwas Größeres?
Also das Web Summit ist wahrscheinlich in der ähnlichen Liga in Lissabon. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie zählt man jetzt so einen Mobile World Congress da in Barcelona? Das ist ja doch deutlich länger. Das könnte auch noch so in der, viel mehr gibt es ja nicht. Ne?
Aber diese 70.000 Leute, die du, das sind echte 70.000. Das ist quasi nicht jeden Tag neu gezählt. Da gibt es ja andere Messen in Deutschland. Da wird ja jeder Besucher jeden Tag neu gezählt.
Ja, ich habe es ja schon häufiger mal erzählt. Das ist ja wirklich so, dass ich ja angefangen habe mit Online-Business und deswegen war mir diese Kennzahl des Unique Users immer schon vertraut und auch der Visit, damals der Page-View und Visit und so, das waren so die Metriken, mit denen ich groß geworden bin. Und dann bin ich ja über das Hobby in die OMR-Welt oder in die Messewelt rein und habe dann da jahrelang wirklich auch gedacht, was andere als Besucherzahlen kommunizieren, sind natürlich Unique User, also einzelne Menschen. Und dann habe ich irgendwann gestaunt, das ist gar nicht so. Also bei manchen Veranstaltungen ist es wirklich, dass jeder Besuch dann extra gezählt wird. Also wenn man über mehrere Tage, 5 Tage Event, dann geht man da 5-mal hin, dann ist man 5, ja? Also nicht nur einer. Und das ist bei uns nicht so, ne?
Ja, also hast du eigentlich 140.000 Leute.
Ja, also das wäre nicht ganz, weil auch manche nur einen Tag kommen und so natürlich, aber genau, also wir erreichen da in Summe 70.000. Es gibt auch noch andere Kriterien, da muss man sagen, da machen wir uns auch ganz gut, weil wir jetzt zum Beispiel auch sagen, alle unsere Aussteller, die zählen wir mit. Also wenn jemand bei uns einen Stand betreibt oder da auf dem Stand arbeitet, dann ist der für uns auch ein Unique User. Für andere Messen muss man fairerweise sagen, ist es auch nicht so. Die sagen, ein Aussteller ist dann halt kein Besucher und die rechnen die raus. Ja, also ich gehe davon aus, wenn du bei uns ein Aussteller bist, du gehst ja auch über die Messe, du guckst dir auch andere Sachen an, deswegen finde ich es fair, das mitzuzählen. Aber am Ende ist mir auch vollkommen egal, wie da die Regeln sind. Wir sagen einfach, wie viele Menschen da sind und that's it.
Ja. Und ich meine, wir haben ja viel drüber gesprochen, so auch neue Preisstruktur. Es gab keinen Black Friday und so. 70.000 werden es?
Davon gehen wir aus. Also vielleicht werden es auch nur 67.000 oder 68.000, aber das war ja auch durchaus so, dass einzelne Leute im letzten Jahr gesagt haben, es wäre nicht schlecht, wenn es ein bisschen leerer wäre. Und das auch
total.
Der
Kunden- 50.000 finde ich auch super. Und man muss auch sagen, vielleicht das auch ein Hinweis, dadurch, dass es jetzt quasi keine kostenniedrigen Tickets mehr gibt, merke ich das selber, ist die Begehrlichkeit viel größer geworden. Also ich merke das in meinem Netzwerk auch, hey, hast du eine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen? Und ich glaube, 3,99 oder sowas ist oder 4,99 ist natürlich schon ein, sozusagen schon sozusagen also das, was ein durchschnittliches Android-Handy kostet. Das konnte man übrigens gewinnen bei der letzten geile Tour bei mir. Wollte ich nochmal sagen. Man kann nämlich Sachen gewinnen bei meiner geile Tour.
Aber der Punkt ist wirklich für den Ticketpreisen 2 Sachen noch vielleicht. Also wir haben das ja auch gemacht, weil viele Leute, auch Aussteller wie ihr, oder gesagt haben, ey, und auch viele andere, Das macht eher Sinn, dass das irgendwie teurer ist und dass das vielleicht ein bisschen weniger Menschen werden, die dann aber zumindest von ihrem beruflichen Profil möglicherweise noch besser qualifiziert sind, deswegen den höheren Ticketpreis bezahlen. Dann machen wir das mit. Natürlich auch ein bisschen in der Hoffnung, wir könnten das dann trotzdem weiter so gut verkaufen. Das werden wir jetzt erleben in den nächsten Wochen. Es sieht nicht schlecht aus. Das ist eine. Und das zweite ist, finde ich, was mir da wichtig ist, ja, das ist so viel wie ein Android-Handy und so. Dennoch ist es natürlich im Vergleich zu anderen Events, wir sprachen ja gerade über das Web Summit oder so, deutlich günstiger. Also du gehst aufs Web Summit, selbst wenn du da die machen ja so Early Bird und Super Early Bird und sowas, nichts davon ist unser Ticketpreis. Also wenn du da normal kaufst, irgendwie ein paar Tage vorher, dann zahlst du da irgendwie über 1.000 Euro. Und also für das, was da geboten ist, jetzt inklusive allem drum und dran, ist es, finde ich, ein fairer Preis.
Aber ist das dann so ein 50-Millionen-Projekt? Also
das OMR-Festival?
Ja.
Noch nicht ganz, aber es ist nicht so weit davon entfernt. Ja,
ja, also ich glaube, ich finde auch, der Ticketpreis ist, die meisten sind ja irgendwie auf Company-Ticket da. Man muss auch mal sagen, bei allem, was da ja auch an Entertainment stattfindet und was ja OMR auch irgendwie differenziert von anderen Events, ich finde, der Business-Value ist so hoch. Man kann so viel sehen und lernen, man kann die ganze Branche da treffen, einfach auch sehr viel Partner treffen, wo man sonst irgendwie extra hinreisen müsste, was irgendwie andere Kosten wären, die man sich dadurch vielleicht sparen kann. Also ich glaube, es ist einfach gut investiertes Geld und ich nehme wahr, du darfst es ja nicht sagen, Alex und ich dürfen es sagen, also wer diesen Podcast hört, ist, man kann noch Tickets kaufen und man sollte Tickets kaufen.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Also wir sehen uns dann ihr seht euch dann in den verschiedenen geile Tours an den verschiedenen Ständen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao. Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft
in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg. 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir erwarten nun mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okay Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben, wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience fürs Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.